Wir hören auf den Text, auf das Wort von Gott, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 17. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der von mir Gott gegebenen Gnade habe ich, Paulus, als ein weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt. Ein anderer baute darauf, jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Grund weiterbaut, Gold, Silber, kostbare Steine oder aber Holz, Heu und Stroh, eines jeden Werk wird einmal offenbart werden, denn der Tag des Gerichts wird es zeigen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes, das er darauf weitergebaut hat, in dem Feuer standhält, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber das Werk verbrennt, so wird er Schaden leiden. Er selbst zwar wird gerettet werden, aber nur so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das Wort von Gott aus dem Neuen Testament: Selig sind die, die es hören und im Herzen bewahren. Amen. Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, wir haben den Predigtext aus dem 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. Wir haben die Rede von einem Bau. Wir haben davor sogar Baumaterial. Fürs Gold und Silber hat das Budget nicht gereicht, aber Stroh und Ziegel und Holz haben wir. Wir werden zwei Teile der Predigt haben. Der erste Teil: Gottes Mitarbeiter in der Gemeinde. Was bedeutet das? Und der zweite Teil: La recette d'une construction durable. Also das Rezept für einen nachhaltigen Bau, wo dann der François wird halten. Der Paulus richtet sich in unserem Predigtext an die Gemeinde im antiken Korinth. Die Gemeinde war gespalten. Es hat innerhalb der Gemeinde Gruppierungen gehabt, die sich profilieren wollten. Sie haben gesagt: Ich verstehe den Glauben besser als der andere. Und der andere hat gesagt: Ja, aber ich verstehe ihn noch besser. Und so war es gegeneinander ausspielen, wer das Recht hat. Jeder hat sich selber ins Rampenlicht von in der Kirche stellen. Und der Paulus nimmt diesen Besserwisser den Wind aus den Segeln und sagt: Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der von mir von Gott gegebenen Gnade habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber möge zusehen, wie er darauf weiterbaut. Der Paulus richtet den Blick weg von den Mitarbeitern von Gott auf den Stifter und Gründer der Gemeinde. Und er vergleicht die Gemeinde mit einem Gebäude, das aufgebaut wird. Das Fundament, das, was einen nachhaltigen Bau möglich macht, heisst Jesus Christus. Darauf baut alles auf. Und auf dieser Grundlage bauen dann alle Christen mit an dieser Gemeinde. Aber nicht durch die spezielle Begabung vom Einzelnen wächst die Gemeinde, sondern Gott gibt das Wachstum. Und jeder Mensch, der am Haus von Gott mitbaut, nennt Paulus einen Mitarbeiter von Gott. Jetzt stell dir mal vor, das ist eine riesige Ehre für jeden, was sich in der Gemeinde von Gott einbringt. Wenn du mithilfst im Gemeindebau mit deiner Begabung, sei das, indem ihr das KI als Klasse aktiv mitgestaltet. Sei das als Kirchencafeteam, sei das als Sigristin, die draussen Dornen abschneidet und Kirche putzt, sei das mit den Kindern am Morgen früh, wenn andere noch im Bett sind, der Unterricht. Die Begabung, die du hast, die macht dich zu einem Mitarbeiter Gottes und das steht auf deinem Namensschildli, das steht auf deiner Visitenkarte. Benjamin Rodriguez, oder kannst du deinen Namen einsetzen und unten dran Mitarbeiter Gottes. Mitarbeiterin Gottes. Aus diesen gelesenen Vers möchte ich jetzt drei Mitarbeiterrichtlinien herausstellen, die für jeden Mitarbeiter von Gott gelten. Und da ist die erste Mitarbeiterrichtlinie: Du bist nicht im Mittelpunkt. Weil der Mittelpunkt, das ist das Fundament. Jesus. Und alle Mitarbeiter bauen gemeinsam an dem Haus von Gott. Und der eine zieht eine Mauer hoch, ein anderer macht die Mauer ein bisschen weiter, ein anderer streicht sie schön an, wieder ein anderer macht ein Loch rein und setzt ein Fenster ein. Und jeder Mitarbeiter hat seinen Teil an dem Gebäude, aber niemand kann am Schluss sagen, wegen mir ist die Gemeinde, was sie ist. Ohne mich, ja, die Gemeinde wäre ein Scherbenhaufen oder eben eine Ruine. Nein, jeder von uns bringt sich ein mit dem, was er am besten kann. Sei es eben im Kinderprogramm, im Putzen der Kirche, sei es im Besuchen von Alleinstehenden. Am Ende des Tages soll jeder können sagen, die Aufgabe, die ich hatte, also mein Beitrag am Bau dieser Kirche, den habe ich so gut gemacht, wie ich können habe. Ich habe auf dem Fundament von Jesus gebaut, miteinander mit meinem Bruder und mit meiner Schwester. Und miteinander können wir uns dann am Ergebnis freuen. Die zweite Mitarbeiterrichtlinie. Gott befähigt dich. Jeder von uns bringt natürliche Begabungen mit. Die einen sind ganz gute Gastgeber. Dort fühlen sich Menschen wohl. Wenn sie dort an den Tisch kommen, dann sind sie einfach herzlich willkommen und sie spüren das. Man muss gar nicht viel sagen. Wieder ein anderer hat ein Händchen in der Finanzverwaltung. Der kann die Budgetzusammenstellungen und Jahresrechnungen ohne Probleme lesen, wo andere sich überlegen, und wo ist jetzt da in dem Ganzen in Ordnung. Und wieder andere sind kreative Gestalter, die eben so eine Dekoration passend zum Predigtext schnell herzaubern und die Ideen entsprechend haben. Du kennst deine Begabung. Du weißt, was du gut kannst und wo du dich kannst reinbringen. Und diese Begabung kannst du für Gott einsetzen. Aber diese Begabung wird nur brauchbar für das Bauen am Haus von Gott, wenn du sie einsetzt nach der von Gott gegebenen Gnade. Weil er schenkt, dass das, was wir bauen, auch Bestand hat. Wir sollen im Auftrag von Gott das Haus bauen und nicht auf eigene Faust drauf losknusten. Und das passiert ganz natürlich, wenn wir Gott kennen und mit ihm im regen Austausch bleiben. Wenn wir mit dem Bauherr im regelmäßigen Kontakt bleiben, dann wird auch alles seinen Wünschen sprechen, die wir tun. Das erleben wir auch im Hausbau auf der Welt. Wenn man selber etwas baut und als Hausherr, als Bauherr nicht immer wieder auf der Baustelle ist und mit den Leuten, die dort arbeiten, in Kontakt bleibt, dann gibt es am Schluss Sachen, wo man vielleicht nicht ganz zufrieden ist damit. Und schlussendlich kommt das eben auch uns selber zu gut, weil die dritte Mitarbeiterrichtlinie, du selber gehörst zum Bau dazu. Wir sind selber ein Teil von dem Haus, an dem wir bauen. Der Bau fängt bei Jesus an und ist für Gott. Aber alles Gute, was wir darin investiert, kommt uns selber wieder zu gut. Ich betone bewusst zu uns. Es gibt im Reich von Gott keine KMUs, keine kleineren und mittleren Unternehmen, wo da irgendwie eine Einzelperson oder vielleicht 3-4 Personen an ihrem Häuschen bauen und das besser versuchen zu machen als andere. Sondern es ist eine grosse, internationale, interkulturelle und sprachübergreifende Baugesellschaft, die ein Auftraggeber und Bauherr hat. Und jeder, der an dem Haus baut, ist gleichzeitig auch Teil von dem Haus und eingebettet ins Miteinander. Und nicht nur das, sondern der Bauherr, der wohnt in dem Haus. Wir sind also nicht nur Mitarbeiter von Gott, sondern wir sind auch die Wohnung von Gott. Liebe Gemeinde, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gott, das sind unsere Mitarbeiterrichtlinien, ausgehend von dem Text. Erstens, wir sind nicht im Mittelpunkt. Zweitens, Gott befähigt uns. Und drittens, wir gehören selber dazu. Und es ist sicher ein guter Anfang, wenn wir unser Engagement in der Gemeinde für Gott an diesen drei Punkten justieren. Und wenn du merkst, das beschreibt mein Dienst für Jesus sowieso, dann mach fröhlich weiter so. Dann kann nicht viel falsch gehen. Und jetzt hören wir, wie das ein nachhaltiger Bau zustande kommt.
Existe-t-il ne serait-ce que l'ombre d'une seule recette pour construire une vie durablement dans le temps? Le texte évoque la possibilité de, je cite, « bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. C'est selon la fortune des uns et des autres, la richesse de la vie de l'un et de l'autre. Il ne semble n'y avoir aucune retenue parce que tout est possible. » Mais, parce qu'il y en a un, j'ai occulté de dire que le texte dit précisément qu'il faut bâtir sur ce fondement. Qu'importe les matériaux utilisés, qu'importe la manière dont ils s'emboîtent, pourvu que ce soit, dit le texte, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de la foi, il est même la fondation. Celui qui bâtit sur le sable ou celui qui bâtit sur le roc ne tiendra pas le même résultat. Le Christ est la racine nourricière de notre vie, cela Deo disait Luther. Jésus-Christ n'est pas seulement présenté comme un homme marchant dans la rue, buvant, mangeant, festoyant de maison en maison. Il est aussi un homme de prière, un homme de bon sens. Sa vie en est devenue un exemple. Vivant dans le monde et avec le monde, Jésus-Christ est témoin de son temps. Il voit les faiblesses de ses contemporains, de la société aussi dans laquelle il vit. Et là, il devient un personnage clivant. Parce que Jésus-Christ est un personnage d'ouverture, voici qu'il accueille la veuve et l'orphelin, le pauvre et l'étranger, les personnes malades et désespérées, toutes trouvent une place à ses côtés. À ces personnes, c'est important, il redonne espoir. Il a compassion. Et ce n'est pas une émotion particulière, la compassion, c'est une réelle attention qui se traduit, par des actes de délivrance, des actes de pardon, des actes de présence au milieu de la souffrance. On peut dire que Jésus-Christ ne se cache pas. Et cela lui vaut des quolibets, des moqueries, agence jusqu'à la torture et la mort. C'est que la vérité dérange, elle dérange toujours ceux qui profitent du mensonge. Il n'a pas été entendu, dit-on. Pas si sûr. Il n'a pas été entendu, pourquoi en parlons-nous encore aujourd'hui? Il n'a pas été reçu, dit-on. Est-ce si sûr? Certains lui ont mis des bâtons dans les roues parce qu'il dérangeait. Certes, nul n'est prophète en son pays. Jésus-Christ dérangeait ceux qui étaient incapables d'entendre son message, qui se sont montrés sourds à ses appels. Il a pourtant pointé les faiblesses des siens. Il représentait alors un danger, parce que l'on n'aime pas ça, évidemment, un danger pour une société trop bien établie qui se suffisait à elle-même. Or, Jésus-Christ est un modèle d'ouverture à l'autre, je l'ai déjà dit. Cet autre est tout autant fils ou fille de Dieu que n'importe qui. Voilà la vérité. Seuls les hommes classifient, répertorient, essaient de construire une société pure, n'hésitant pas à mettre des étiquettes, exclure la veuve et l'orphelin, le pauvre et l'étranger, établissant une société discriminante pour en faire une normalité. Or, la recette pour construire une vie durable consiste à recevoir l'amour que Dieu porte à tout à chacun. C'est là que nous sommes mis à l'épreuve. Avons-nous la force de recevoir cet enseignement et d'agir en conformité? Savons-nous résister à nos peurs naturelles? Savons-nous être justes sans être cruels envers l'humanité? Savons-nous peser nos mots face à autrui? Savons-nous ouvrir les mains et nos cœurs à celles et ceux que Dieu place sur notre chemin? La recette pour construire une vie durable est de savoir profiter de la vie en tout ce qui nous est donné, or, argent, etc. C'est aussi savoir doser ce qui nous profite, le foin et la paille peut-être. C'est encore vivre notre humanité le plus justement et le plus dignement possible. C'est enfin savoir partager cette humanité sans retenue ni compter. Nous sommes le temple de Dieu. Jésus-Christ en est la porte. Avec le Christ, nous sommes délivrés, délivrés de nous-mêmes. Nous ne sommes plus le centre de tout. Nous ne sommes plus obligés d'agir pour pouvoir grandir, pour nous vanter ou nous glorifier, parce que cela ne sert à rien. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous nous servons mutuellement les uns les autres. Ensemble, bien sûr, nous bâtissons notre Église. Non seulement Dieu nous donne les moyens d'agir, mais en plus il nous donne la force de le faire. Malgré ce que l'on peut croire ou ressentir, nous ne sommes vraiment pas seuls. Pas seuls pour le faire. Tous nos talents ajoutés les uns aux autres permettent de nous édifier mutuellement et c'est important. Ils permettent d'édifier notre communauté, d'édifier l'Église et de lui donner un visage. Et de cette somme, de toute cette pluralité, apparaît un seul visage, et c'est celui du Christ, celui pour lequel nous prêchons. En Jésus-Christ. Amen.